Nach den ersten beiden Etappen in der Lenzer Heide ging es bei der Tour de Ski nach Oberstdorf. Zu Silvester gab es dort Massenstartrennen bei den Frauen. Über 10 bei den Männern, über 15 Kilometer bei den Frauen konnte Jessie Diggins gewinnen vor Frieda Karlsson und Tatjana Sorina. Beste Deutsche, Katha Hennig auf Platz 6. Bei den Männern gewinnt der Dominator Johannes Hörsflot-Klebo vor Alexander Bolschunow und Sjur Röthe. Bester Deutscher wird Friedrich Moch auf Platz 12. Zum neuen Jahr gab es dann noch Sprints. Bei den Frauen gewinnt Natalia Nepraeva, die damit auch das gelbe Trikot der Tour übernimmt, vor Johanna Hagström aus Schweden und Johanna Martintalo aus Finnland. Beste Deutsche Koleda Rizek auf Platz 12. Und bei den Männern gewinnt Johannes Hörsflot-Klebo vor Erik Wallnes und Paul Goldberg, also norwegischer Dreifachsieg. Bester Deutscher wird Janosch Brugger auf Platz 26.
She happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Hallo, hallo. Ein frohes neues Jahr an alle, die ihr uns im alten Jahr begleitet habt und vielleicht auch frisch dabei jetzt im neuen Jahr 2022. Ihr hört She Happens. Mein Name ist Moritz Batscheider. Ich sitze in München und mir zugeschaltet aus Oberstdorf, Vinzenz Geiger.
Servus.
Bist gut rübergerutscht, Vinzi?
Alles entspannt.
Ganz entspannt. Und von der anderen Seite der Alpen aus Val di Fiemme uns zugeschaltet heute Lukas Bögl.
Servus beieinander, grüß euch.
Wir nehmen an, du bist sehr unspektakulär ins neue Jahr gerutscht.
Definitiv, ja. Das ist zwar trotz Böller-Verkaufsverbot, wir waren da noch in Sonthofen bei der Tour, ganz schön mal eine halbe Stunde Weltkrieg gewesen, wie es immer ist an Silvester, aber den habe ich im Bett dann verfolgt.
Auch nicht schlecht. Das ist natürlich das Los, in der letzten Folge hat sich Goke schon besprochen mit dem Janosch und der Pia, dass ihr habt, dass da natürlich Rennen sind und über die wollen wir natürlich sprechen. In einem Rennen in Oberstdorf im Massenstart hat dein Ski ganz schön gelitten, wie du danach noch gezeigt hast. Was ist denn da passiert?
Ja, das wüsste ich auch ganz gern. Das erste Mal Burgstall runter, noch richtig gut runtergekommen. Und es gibt ja auch, selbst im hochprofessionierten Langlauf-Leistungssportfeld gibt es auch etwas schlechtere Abfahrer und etwas bessere Abfahrer. Ich bin jetzt sicher nicht der Versierteste, aber konnte da einige Positionen gut machen und dachte mir, ja gut, das ist sowas, wo man Zeit rausholen kann. Das hat aber dann die Runde 2, 3 und 4 überhaupt nicht mehr funktioniert. Ich habe schon gewundert, ob ich einfach keinen Druck mehr über die Kante kriege. Ich weiß auch nicht warum, habe auch in den Ebenen echt Probleme gehabt. Und im Ziel habe ich mir dann meinen Ski angeschaut und habe dann gesehen, dass da wirklich die Kante bis aufs Dekor weggesprengt hat. Was normalerweise schon passieren kann bei so Gerangel, aber ich habe mich eigentlich aus dem Gerangel rausgehalten. Also muss ich irgendwo einen versteckten Stein oder irgendwas erwischt haben, aber es ist beidseitig, es ist echt ein bisschen mysteriös, ärgerlich vor allem. Man kann ja nie irgendwie abschätzen, wie viel sowas kostet oder irgendwie, also will ich da auch nicht spekulieren, dass was wäre, wenn gewesen. Ist einfach nur ärgerlich, weil man so das Gefühl hat, dass man halt dann nicht genau die Leistung zeigen konnte, die in einem steckt. Also bin zufrieden mit meiner Leistung, das war ein gutes Renner. Aber das ist so immer das Problem. Ich weiß nicht, Vinzi, kennst du ja auch, wenn du einen scheiß Ski hast, dann ist man einfach unzufrieden, weil man nicht genau das zeigen konnte, was eigentlich möglich wäre, oder?
Ja.
Gewinnen das, wahrscheinlich, ja.
Das kann ich sehr gut. Ja, das ist jedes Mal sehr komisch, wenn man dann weiß, okay, hey, vor allem wenn man es während dem Rennen schon merkt, wenn die anderen wegfahren, so, da denkt man sich, ja, rentiert, also ich laufe mir jetzt hier einen ab und die müssen sich gar nicht anstrengen. Also bei uns ist ja immer Massenstart im Endeffekt. Deswegen ist immer, also wenn man dann nach vorne läuft, dann, wenn sie an einem vorbeischießen, das ist dann sehr, ja, macht einen nicht gerade selbstbewusster.
Ja, ich finde eben im Rennen schon, allein das macht natürlich im Rennen schon brutal mental was aus. Aber ich finde einfach, danach bin ich einfach grundsätzlich unzufriedener, wie wenn, selbst wenn ich einen schlechten Ski gehabt habe und selber verkackt habe, dann weiß ich einfach, okay, ich habe selber verkackt. Aber wenn ich einen schlechten Ski gehabt habe und selber eigentlich gut draufgehen war, dann weiß ich einfach, okay, fuck, ich hätte irgendwie besser performen können. Das macht danach dann auch richtig unzufrieden.
Ja klar, Sachen, die man gar nicht beeinflussen kann, das ist dann am allerschlimmsten.
Und da hat Oberstdorf im Kalenderjahr 2021 nicht nur dich so Überraschung parat gehalten. Man muss natürlich sofort denken an die WM und die Bindung vom Janosch. Das ist mit Sicherheit auch sowas, wo man sich ja denkt, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Apropos Oberstdorf, im Frühjahr bei der WM hatten wir schon sehr schwankende Bedingungen und ich dachte mir noch, so warm wie es die letzten Tage war, okay, das könnte eigentümlich werden. Wie war es denn im Endeffekt? Weil als ihr zum letzten Massenstart des Jahres angetreten seid, war eigentlich der Großteil der Strecke noch im Schatten?
Also es war so, dass ich am Tag davor beim Einlaufen Schlimmstes befürchtet habe, weil es war wirklich so ein Déjà-vu von Oberstdorf mit knietiefem Schnee. Und das ist keine Übertreibung, das war wirklich extrem tief. Und dann gab es schon die Ankündigung, erstens, es soll aufklären in der Nacht, soll richtig schön werden. Und wenn es aufklärt, dann zieht es natürlich auch deutlich mehr an. Der Vorteil war natürlich auch im Vergleich zur WM, im Dezember kommt er da ins Ried einfach deutlich weniger Sonne als jetzt im irgendwann März. Und es gab die Ankündigung, dass halt salzen. Das haben sie bei der WM eigentlich vermieden, haben eigentlich sehr wenig gesalzen, weil dir Salz auf Dauer so eine Strecke kaputt macht. Also den Joker kannst du nicht jeden Tag ziehen. Und das haben sie damals bei der WM nicht riskiert. Und jetzt war es ihnen aber wurscht so in die Richtung. Und dann war beim Renntag eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Das Ding war eine Eisplatte, also wirklich komplettes Eis. Und selbst wenn ein Zuschauer da gewesen wäre, hätte wahrscheinlich nichts verstanden, weil es hat die ganze Zeit so, es rauscht dann so, also, rauscht dann so dahin. Und so war das ganze Rennen und das war extrem, ja, extrem schwierig eigentlich von den Bedingungen. Dann auch hat man schon gut auf den Latten stehen müssen, sage ich jetzt mal, um da rumzukommen. Und ich bin sehr erstaunt, dass nicht irgendwie großartige Stürze waren, weil so schnelle Bedingungen und Massenstart sind dann jetzt auch immer ganz schön eng. Aber da war es eigentlich, waren alle sehr diszipliniert. Das ist nicht immer so. Das war dann, sag ich im Nachhinein gesehen, ein kleines Wunder, weil wir hatten in Oberstdorf auch schon mal einen Massenstart vor ziemlich genau 4 Jahren auf einer ganz kleinen Runde, weil damals der Sturm gewütet hat. Ich glaube, da ist ja sicherlich wahrscheinlich 100 Stöcke kaputt gegangen. Da waren Stürze über Stürze und das bedingt halt immer so eine schnelle Runde. Macht das Ganze eigentlich immer ein bisschen hektisch und ein bisschen chaotisch. Aber das ging eigentlich und da war die Bedingung eigentlich sehr, ja, sehr stabil und war ganz gut, ja.
Ganz schön schnell war es, oder? Also 32 Minuten oder 33 dann, aber es ist ja schon eher ein schneller 15er.
Ja, das war richtig schnell. Also eben, das war halt auch eine Eisplatte und hat jetzt wirklich gar nicht warm, also gar nicht gesaugt oder gar nicht warm worden. Und da auch so, gut, aber da hat natürlich deswegen ja wahrscheinlich auch mein Ski gelitten. Also ich glaube nicht, dass das passiert wäre, wenn es tief gewesen wäre.
Nee, da hat es wahrscheinlich die Kante kostet auf dem Eis.
Genau, irgendwo habe ich da mal Pech gehabt, leider.
Du wurdest am Ende 21. und du meintest eigentlich so alles in allem, bis jetzt aber bis auf die Skigeschichte gar nicht so unzufrieden.
Ja, ich meine, klar will ich weiter vor, aber ich habe es nicht so die leichtesten, also nicht so die besten Rennen gehabt. Nach meinem guten Einstand in Ruka ist eigentlich eher ein bisschen bergab gegangen. Und darum war ich jetzt froh, dass jetzt mal wieder ein vernünftiges Rennen dabei war und ich mich eigentlich gut gefühlt habe und da schon gefühlt recht gut mithalten habe können. Und von dem her ist das dann, muss man das dann immer auch ein 21. Platz positiv bewerten. Also man kann nicht immer ganz vorne sein oder so Rennen wie in Ruka mir gelungen sind mit meinem Top-10-Platz. Das ist einfach doch eine Ausnahme auch. Und ja, von dem her war ich dann zufrieden. Klar ist bei so einer Tour immer blöd, auch wenn zur Heide nicht so gut gestartet, dann kommen leider die Sprints, in denen ich genauso viel Zeit fresse wie in den Massenstarts. Also ich fresse auf 1,5 Kilometer für die Tourwertung genauso viel wie auf 15 Kilometer. Das ist immer so ein kleines Problem. Aber jetzt schauen wir mal, jetzt ist jetzt die letzte Etappe und da ist noch vieles offen, weil ich weiß, ich habe noch keine Startliste für morgen. Ich denke, dass viele ausgestiegen sind jetzt auch. Also traditionell steigen dann immer noch relativ viele aus, auch hinsichtlich halt den Großereignissen. Und die meisten Positionen bei Natur machen wir Deutschen, muss man leider sagen, nicht tagsüber im Rennen, sondern nachts im Schlaf oft mal.
Ja. Oder am letzten Anstieg halt dann.
Ja. Ja, da geht auch noch immer was. Das ist aber schade zum Beispiel, ich finde es schade, dass der letzte Anstieg keine Verfolgung mehr ist. Also ich finde den Massenstart nicht so gut wie die Verfolgung. Wir haben seit 2 Jahren einen Massenstart auf dem letzten, also einen feinen Kleinbruch. Und ich fand eine Verfolgung besser, weil man es auch, ich denke, für den Zuschauer ist es auch ein bisschen besser, weil man genau sieht, wer halt erst da oben ankommt, ist auch Erster. Und wer als Zwölfter oben ankommt, ist auch Zwölfter. Und so ein Massenstart ist halt dann doch auch, da schwimmen halt viele noch länger mit. Das heißt, es gibt weniger Bewegung in der Gesamtwertung. Und ich persönlich finde da den Verfolgungsstart nicht besser.
Ja, macht ja eigentlich mehr Sinn. Für einen Zuschauer weiß er dann halt gleich, der Erste ist Erster und der Zweite ist Zweiter. Aber es hat sich halt dann irgendwie so entwickelt, dass die Abstände dann riesig waren.
Genau, das ist natürlich das Problem, eben, dass da dann Leute halt so weit vorweglaufen, dass das auch uninteressant war. Und da müsste ich aber sagen, dann muss ich halt vorher schon, ich meine, die erste Verfolgung ist jetzt zum Schluss, zur Verfolgung schiebt grundsätzlich das ganze Feld zusammen. Das heißt, ich muss darüber nachdenken, dass ich schon nach der ersten Station oder irgendwo mal eine Verfolgungsetappe mache, in der sich das ganze Feld nochmal zusammenschiebt. Oder halt auch da irgendwo schaue, dass ich die Bonussekunden reduziere, dass ich das grundsätzlich enger mache. Das wäre so mein Ansatz, um dann zum Schluss die Verfolgung zu machen und da halt eben nicht die riesen Abstände zu haben, sondern noch mehr Spannung drin zu haben. Ich glaube, das löst man nicht durch einen Massenstart. Das ist zwar das letzte Rennen interessant, aber die ganze Tour bleibt trotzdem ähnlich.
Noch ganz kurz zu Oberstdorf, aus deutscher Sicht noch sehr erfreulich. Im Massenstartrennen, von dem wir jetzt schon vermehrt gesprochen haben, Friedrich Moch als Zwölfter, die Olympia-Quali fix. Was sagst du zu ihm?
Ja, der Fries ist super. Also der Fries ist unsere große Hoffnung. er ist einfach jung und zeigt jetzt in seinem jungen Alter schon echt stark Rennen, vor allem im Skating-Bereich. Und das ist absolut stark, was er da macht. Das, denke ich, wird in Zukunft hoffentlich, denke ich, auch noch mehr kommen. Und Langlauf ist halt, klar gibt es immer die Ausnahmetalente mit Bolschunow oder Klebo, die es schon schaffen, mit Anfang 20 ganz, ganz vorne dabei zu sein. Aber sonst wird ja oft postuliert, dass es ja schon eine Kraftaustauschsport ist, bei der man erstmal mit so ab 25 mal die Austauschstunden hat. Und von dem her bin ich da gute Hoffnung, dass der Frieder sich nochmal wirklich weiterentwickeln kann und dann vielleicht noch weiter vorkommt.
Und dann gucken wir noch kurz zu den Frauen. Da war ja dann doch einiges los. Schön aus deutscher Sicht im Massenstartrennen. Katha Hennig als Sechste hat sich da gut von mithalten können und ein spektakulärer Einlauf von Jessie Diggins, die noch Frieda Karlsson überholt hat. Und Frieda Karlsson hat das gar nicht geschmeckt und zum neuen Jahr im Sprint. Lukas, hast du dir das nochmal angeschaut? Das war schon sehr fies.
Ich habe es nochmal angeschaut. Wir waren da ja schon so ein bisschen on the go, sage ich jetzt mal. Und habe es dann gar nicht nochmal angeschaut. Also ich habe die, habe es dann schon so live gesehen, aber nicht nochmal angeschaut. Ja, bleibt natürlich in solchen Situationen immer ein Geschmack. Das haben wir ja schon jetzt auch mit Bolschunow und Klebo des Öfteren gehabt. Das ist nicht nur einmal. Solange es nicht großartig unfair ist, ist das halt der Sport. Also es hört sich hart an und es ist für die Beteiligten sicherlich extrem scheiße. Aber ja, es sind zwar jetzt keine Kontaktsport, aber ganz ohne funktioniert es vor allem Sprint auch nicht. Ich glaube, ich kann jetzt nicht vorstellen, dass die es da so, ja, macht es dann doch auch nicht mit so einer vollen Absicht. Also es ist letztes Jahr schon passiert, dass mit voller Absicht mal einer umgefahren wurde, in Lahti vom im Ziel dann. Aber in der Rennsituation ist halt manchmal auch Rennsituation.
Man sieht ja auch nicht, wer hinter einem ist. Also klar, sie war dann schon irgendwie ein bisschen offensichtlich, aber...
Ja, also, wir legen sie ja mal gut aus.
Ja, aber sind dann 3 Minuten gerechtfertigt, das ist ja schon ein Brett.
Das ist vorbei jetzt, die Tour.
Ja, eine Gesamtwertung... Frieda Karlsson ist natürlich für so einen Final Climb extrem prädestiniert. Also die ist eine sehr leichte Läuferin. Und,
eher.
Aber 3 Minuten, da müsste jetzt morgen schon ein ganz schönes Feuerwerk zünden im Endeffekt. Also vorbei ist die Tour nicht, aber für eine Frieda Karlsson zählt natürlich Platz 1 und der ist halt wahrscheinlich weg, ja.
Nach den Sprints übernimmt die Führung bei den Frauen, bei den Männern haben sie es nicht dazu gesagt, aber es ist auch keine so große Überraschung. Das gelbe Trikot bei Jonas Vlok Klebo nach wie vor. Natalia Neplajeva Und ja, zu dieser Situation noch, Kata Hennig hatte da noch Glück, die hing da nämlich auch mit drin und musste ein, zwei Schritte einbeinig machen, weil der rechte Ski an der fallenden Jessie Diggins hängen geblieben ist. Schwierige Situation, aber wieder Oberstdorf und wieder eine Kollision, die im Endeffekt nur beiden Beteiligten schadet, weil auch für Jessie Diggins das Ganze natürlich bedeutet hat, eben Trikots weg, Führung weg. Kann man vielleicht noch gucken, was die noch so rausholen kann, dann in Val di Fiemme. Und zu den Sprints noch ganz schön Coletta Rizek. Wo hat die, kannst du das sagen, Lukas, wo hat die in den letzten zwei Wochen ihre Form hergeholt auf einmal?
Ja, ich denke, die Coletta ist schon immer sehr schnellkräftig. Ich habe das am eigenen Leib schon erfahren müssen. Wir hatten vor zwei Jahren vor der WM ein Trainingslager in Oberstdorf und wir haben zusammen mit den Mädels Sprint gemacht. Und ich muss zu meiner Schande sagen, dass Coletta mich in allen 10-Meter-Sprints versägt hat. Also war mir das schon länger klar, dass sie sich wahnsinnig schnell bewegen kann. Und ja, das hat es halt jetzt einfach wirklich mal gezeigt. Also ich denke, die Sprinter-Mädels hatten eine gute Vorbereitung auch. Die waren nochmal in so einer netten Mädels-Gruppe in Norwegen, sind dann zu uns nach Lillehammer gestoßen. Da war es also schon bei die Coletta und hat sich eigentlich jetzt ja auch immer qualifiziert, also in den Sprints, den sie gelaufen ist, qualifiziert. Und dann ist es mal eine Frage der Zeit, wenn du dich einfach souverän qualifizierst, dann ist Sprint einfach viel möglich. Und wenn dann einmal der Schalter quasi umgelegt ist, dass du das auch mal dann über das Viertelfinale rausbringst, dann ist halt vieles möglich, wie man gesehen hat in der Lenzer Heide. Und dann hat, glaube ich, hat so ein bisschen halt die Rennen, die zwei Distanzrennen haben so ein bisschen Körner gekostet dann für das Oberstdorf-Rennen. Da hat sie im Viertelfinale einen super, wahnsinnig geilen Zielsprint hingelegt, muss man sagen. Der war phänomenal, wie sie dann nochmal vorbeigeschoben ist und dann ins Halbfinale eingezogen ist. Und das hat im Halbfinale nicht mehr geklappt, aber das sind dann wahrscheinlich die Körnchen, die liegen bleiben. Aber ja, da hat es dann den Schalter umgelegt und jetzt funktioniert es und das freut uns extrem gut. Es freut uns extrem, weil das ist schon das Ziel der Mannschaft. Du musst einfach immer jemanden haben, der irgendwie mindestens im Halbfinale ist im Sprint und oder am besten noch im Finale, was wir Männer jetzt nicht so schaffen. Das schaffen es wenigstens die Frauen und das ist einfach schön anzuschauen, ja.
Was können denn die Männer, du und die anderen Jungs, morgen und übermorgen noch so schaffen?
Ja, bei uns geht es viel um noch gute Einzelplatzierungen. Ich denke, morgen Massenstart ist wirklich alles offen. Wir haben Albert Kuchler, der seine erste Tour läuft, seine ersten Weltcups läuft. Dem traue ich morgen auf alle Fälle solide Punkte zu. Der hat klassisch gezeigt, er war knapp dran in Lenzer Heide. Janosch, der in Lenzer Heide saustark war, es ist auch morgen eine gute Strecke für ihn. Der kann sich morgen auch Richtung Top 15 bewegen. Und auch ein Free-Massenstart immer gut zu haben, Bingo. Meine Wenigkeit, ich denke, das ist ein gut. Wir hatten als Deutsche schon sehr gute Rennen. Der letzte Weltcup-Sieg Deutschlands war hier bei uns in Lenzer Heide. Das war der Tim Czanke. Der hat hier den letzten deutschen Weltcup-Sieg hier geholt. Und da werden wir jetzt nicht ganz anknüpfen können, wahrscheinlich. Aber ja, wir hatten auch hier mal schon Rennen vor ein paar Jahren, da sind wirklich alle Deutschen, die gestartet sind, in die Punkte gekommen. Ich weiß nicht, ob das vor drei Jahren war oder so. Sowas wäre natürlich ein Ziel, also einfach wirklich alle Herren in die Punkte zu bringen. Und bei den Mädels ist es auch genauso. Die Kata war jetzt die letzten zwei Jahre hier auf dem Podest. Das ist ihre Strecke und mit dem sechsten Platz hat sie absolut gezeigt, dass die Form da ist. Das heißt, wenn sie nicht zu nervös ist und da zu viel will, ist das auf alle Fälle auch wieder im Rahmen der Möglichkeiten, da aufs Podest zu laufen. Also ich glaube, das wird noch ein furioser Abschluss werden hier.
Ja, auf den sind wir sehr gespannt, oder Finzi?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist immer, schaue ich immer gern an, weil es, ja, der Final Climb sowieso, das ist ja dann doch was ganz Besonderes. Und aber auch der Massenstart, weil da waren, ja, wie du schon gesagt hast, die Deutschen ja schon immer sehr stark die letzten Jahre. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob es der Tim Czanke im Doppelstock dann gegen Kläbe auch schaffen wird, aber vielleicht ist ja morgen wieder was drin.
Lukas, bei dir jetzt, du hast uns vorhin schon erzählt beim Soundcheck, du musstest oder wolltest heute Kastanien frühstücken. Ich hoffe, es gibt ein etwas schmackhafteres Abendessen als am Ruhetag.
Ja, es gab da beim Frühstück Kastanien Blütenpollen. Und das habe ich noch nie probiert. Und die habe ich mir dann, glaube ich, ein bisschen eskalativ auf mein Müsli gestreut, so dass das nicht mehr ganz so gut geschmeckt hat. Wenn ich das morgen nochmal ausprobiere, dann mache ich ein bisschen weniger rein oder ich bleibe beim Altvertrauten, was ich weiß, was mir schmeckt. Und sonst, wir sind in einem echt soliden, super guten Hotel, wo es natürlich in Italien ist. Der blüht das Sportler jetzt immer auf, weil es gibt einfach genug Pasta. Und eine schöne al dente Pasta und keine verkochte Pasta. Das heißt, ich glaube, Winzige ist da ähnlich. Wir laufen alle relativ gerne in Italien irgendwelche Rennen, weil da weiß man einfach, das Essen passt, egal wo man ist.
Das ist doch schön. Dann wünschen wir dir noch einen geruhsamen, entspannenden Ruhetagabend und ganz viel Erfolg morgen.
Vielen Dank. Ja, danke, dass ich dabei war.
An euch alle da draußen, vielen Dank. Euch auch wieder fürs Lauschen. Wir hören uns dann übermorgen nach dem Final Climb mit einer abschließenden Folge zur Tour de Ski. Bis dahin, macht's gut.
Servus.
Ciao. Servus.